Die eigene Sterblichkeit beschäftigt den Menschen seit Jahrtausenden. Auch im alten Mesopotamien machte man sich über den Tod und die Endlichkeit des Lebens Gedanken. Dies ist das zentrale Thema des berühmtesten literarischen Werkes des alten Orients, des Gilgamesch-Epos. Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Michael Streck, Dr. Hannes Leonhard, Dr. Janine Wende und Luisa Reuter. Herzlich willkommen.
Im Jahr 1872 saß der ehemalige Banknotenstempelschneider George Smith im British Museum in London. Er hatte sich in die zu diesem Zeitpunkt erst seit etwa 2 Jahrzehnten entzifferte Keilschrift und die schwierige babylonisch-assyrische Sprache selbst eingearbeitet und zum Lohn dafür eine Assistentenstelle an der ägyptisch-assyrischen Abteilung des Museums erhalten. Nun brütete er über beschriebenen Tontäfelchen, die der Iraker Hormuzd Rassam im Auftrag des British Museum im Ruinenhügel der mesopotamischen Stadt Nineveh ausgegraben und nach London geschickt hatte. Unter den zahllosen Textfragmenten war ihm eine halb zerbrochene Tontafel aufgefallen, in der zu lesen war, wie ein Schiff an einem Berg hängen blieb. Es folgte ein Bericht vom Aussenden einer Taube, welche keinen Ruheplatz fand und zurückkehrte. Wallace Budge, später Keeper im British Museum, berichtete Folgendes. Smith nahm die Tafel und begann die Zeilen zu lesen und sagte, ich bin der erste Mensch, der das nach mehr als 2000 Jahren des Vergessens liest. Er legte die Tafel auf den Tisch, sprang auf und rannte durch den Raum in einem Zustand großer Aufregung und begann, zum Erstaunen der Anwesenden, sich auszuziehen. Zitat Ende. Smiths Aufregung, die vielleicht bei ihm einen epileptischen Anfall auslöste, ist verständlich, wie dem bibelfesten Hörer sofort klar ist, denn was Smith damals vor sich hatte, war die berühmte Erzählung von der Sintflut. Allerdings nicht im biblischen, sondern im viele Jahrhunderte älteren mesopotamischen Gewand. Smith stellte fest, dass die Sintflutgeschichte von Utnapishtim, dem babylonischen Noah, erzählt wurde. Er berichtete sie einem Mann, dessen Namen man im 19. Jahrhundert noch Izdubar las. Heute wissen wir, dass die Keilschriftzeichen statt Izdubar vielmehr Gilgamesch zu lesen sind.
Am 3. Dezember 1872 hielt Smith einen Vortrag über seine Entdeckung, der die bibeltreue englische Öffentlichkeit in Aufruhr versetzte. Man stelle sich vor, eine der bekanntesten biblischen Erzählungen findet sich fast wortwörtlich, jedoch in anderer Schrift und Sprache, auf einer Tontafel aus einem Ort, hunderte von Kilometern vom Heiligen Land entfernt. Und dieser Text ist nachweislich deutlich älter als der biblische Bericht. Die Zeitung Daily Telegraph stellte Smith daher 1000 Guineas zur Verfügung mit dem Auftrag, nach Nineveh zu reisen, um weitere Teile der nur bruchstückhaften Erzählung zu finden. Ein geradezu naiver, abenteuerlicher Auftrag. Die Stadt Ninive, eine der antiken Metropolen, bedeckt ein riesiges Gelände. Und dort sollten kleine Tontafeln eines ganz bestimmten Inhalts aus dem meterhohen Schutt gegraben werden. Das bedeutete die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Doch das Unwahrscheinliche geschah. Smith nahm den Auftrag an, reiste nach Mesopotamien, grub und fand neben Tontafeln anderen Inhalts tatsächlich weitere zur Erzählung gehörige Fragmente. Auch im British Museum entdeckte Smith unter den tausenden noch ungelesenen Tontafelnbruchstücken weitere Gilgamesch-Textfragmente. Er stellte fest, dass die Sintflut-Erzählung lediglich Teil eines aus 12 großen Tontafeln bestehenden Zyklus ist, welcher das Gilgamesch-Epos enthält. Im Jahr 1875 veröffentlichte Smith seine Forschungen unter dem Titel »The Chaldean Account of Genesis«, also »Der chaldäische Bericht über die Genesis«, wobei chaldäisch der damals verwendete Ausdruck für babylonisch war.
Die Entdeckungsgeschichte des Gilgamesch-Epos zeigt, dass es, anders als andere große Werke der Weltliteratur, nicht einfach als Ganzes da war, sondern erst in mühsamer, wissenschaftlicher und abenteuerlicher Arbeit wiedergewonnen werden musste. Und wie fast alle altorientalischen Literaturwerke immer noch muss. Auch in den 150 Jahren seit Smiths Entdeckung hat sich die Altorientalistik intensiv mit dem Gilgamesch-Epos befasst. Immer wieder wurden und werden in Ausgrabungen überall im Vorderen Orient und durch Nachforschungen in Museumssammlungen auf der ganzen Welt neue, bislang ungelesene Tontafelfragmente entdeckt, die dabei helfen, Lücken im Text zu schließen. Trotzdem ist das Epos immer noch unvollständig. Wir kennen nur etwa ein Drittel der ursprünglich vorhandenen 3300 Verse, die die umfangreichste und zugleich jüngste Version des Epos umfasste. Sie bestand aus 12 Tafeln oder Kapiteln und wurde im 1. Jahrtausend vor Christus in Assyrien verfasst. Allerdings kennt man heute auch bis zu 1000 Jahre ältere Versionen des Ebentextes in babylonischer, ebenso wie in sumerischer und hethitischer Sprache, welche bisweilen helfen, fehlende Passagen der jüngeren Version zu ergänzen. Sie zeugen zugleich von der langen und komplexen Überlieferungsgeschichte der Gilgamesch-Erzählungen. Da der Text trotz seiner Bruchstückhaftigkeit zu lang ist, um ihn in diesem Podcast vollständig vortragen zu können, müssen einige Abschnitte genügen. Unsere Übersetzung gibt hauptsächlich die 12-Tafel-Version des 1. Jahrtausends vor Christus wieder. An einigen Stellen müssen wir sie allerdings durch Abschnitte aus älteren Versionen ergänzen.
Die erste Tafel beginnt mit einer Einleitung, die den Titelhelden Gilgamesch, König der südmesopotamischen Stadt Uruk, und seine Taten vorstellt. Sie fordert dazu auf, den Bericht über ihn zu lesen. Shanakba Imoru Ishtimati Alkakati Idu Kalamachassu Gilgamesh Shanakba Imoru Ishtimati.
Der die Tiefe sah, das Fundament des Landes, die Wege kannte, alles wusste. Gilgamesch, der die Tiefe sah, das Fundament des Landes, die Wege kannte, alles wusste. Die gesamte Weisheit in allem erfuhr er. Das Geheime sah er, deckte das Verborgene auf. Er brachte Kunde von der Zeit vor der Flut. Einen weiten Weg ging er, war am Ende müde und zur Ruhe gekommen. Niedergeschrieben war auf eine Stele die ganze Mühsal. Er baute die Mauer von Uruk, der Schafhürde, vom hochheiligen Eanna-Tempel, dem reinen Schatzhaus. Sieh Uruks Mauer an, die wie ein Wolfaden ist. Schau ihre Brustwehr, die niemand nachahmen kann. Nimm die Treppe, die seit Alters ist, und nähere dich Eanna, der Wohnung der Göttin Ishtar, die kein späterer König, kein Mensch nachmachen kann. Steig auf die Mauer von Uruk und geh umher. Betrachte das Fundament und prüfe das Ziegelwerk, ob das Ziegelwerk nicht aus Backsteinen besteht und seine Basis nicht die sieben Weisen legten. Eine Quadratmeile ist Stadt, eine Quadratmeile Garten, eine Quadratmeile Lehmgrube, eine halbe Quadratmeile der Tempel Ishtars. 3,5 Quadratmeile beträgt Uruks Maß. Sieh die Tafelschatulle aus Zedernholz. Löse ihre Riegel aus Bronze. Öffne das Tor zu ihrem Geheimnis. Nimm heraus die Tafel aus Lapislazuli und lies alles, alle Leiden, die Gilgamesch durchgangen ist.
Gilgamesch ist, wie die erste Zeile sagt, bis zur Tiefe des Wasser- und Weisheitsgottes Ea vorgedrungen und hat somit die Weisheit des Gottes, auf der das Land ruht, erfasst. Auf seiner Reise gelangt er schließlich zum Sintfluthelden und erhält von diesem Kunde von Ereignissen, die noch vor der Flut stattgefunden haben. Es wird behauptet, der Tatenbericht sei von Gilgamesch selber, wie es altorientalische Könige tun, auf eine Stele niedergeschrieben. Der Text nennt die einzige seinen Tod überdauernde Tat des Gilgamesch, die Mauer, welche die Stadt Uruk und den Tempel ihrer Stadtgöttin Ishtar, den Tempel Eanna, wie ein Schafgehege umgibt. Diese Mauer besteht aus gebrannten Ziegeln und ihr Fundament ist so kunstvoll gestaltet, als hätten es die sieben Weisen selbst, eine Gruppe von mythischen Kulturbringern, gelegt. Wie es sich für ein Epos gehört, ist die Mauer zudem überirdisch lang, was der Dichter durch die gewaltigen Maße der Stadt Uruk ausdrückt. Die 3,5 Quadratmeilen Fläche entsprechen mehr als 30 Quadratkilometern, während die tatsächliche maximale Fläche des frühen Uruk um die 5,5 Quadratkilometer und die Länge der Stadtmauer rund 10 Kilometer betrug. Am Ende des Abschnitts greift der Text das Thema der Niederschrift wieder auf. Diesmal stehen die Taten nicht auf einer Stele, sondern auf einer kostbaren Gründungstafel, wie sie im alten Orient von den Königen tatsächlich unter Tempeln, Palästen und Mauern niedergelegt wurden. Uruk war eine Stadt im südlichsten Mesopotamien. Die imposante Stadtmauer wurde auch außerhalb des Epos dem Gilgamesch zugeschrieben. War König Gilgamesch aber eine historische Figur? Die sumerische Königsliste kennt ihn als einen Herrscher der ersten Dynastie von Uruk, die nach der Sintflut regierte. Nach dieser Liste herrschte Gilgamesch 126 Jahre. Dieses Zeugnis allein reicht jedoch nicht aus, um aus ihm eine geschichtliche Person zu machen. Dies gilt auch für die Erwähnung von Gilgamesch in anderen literarischen Texten. Solange zeitgenössische, nicht literarische Zeugnisse fehlen, muss die Frage, ob Gilgamesch wirklich gelebt hat, offen bleiben.
Nach dem Prolog berichtet Tafel 1 weiter, wie Gilgamesch in Uruk herrschte. Seine Gestalt ist widersprüchlich. Einerseits ist er prächtig und würdevoll, zwei Drittel Gott, ein Drittel Mensch, wie es im Text heißt. Andererseits ist er ein Tyrann, der seine Untertanen drangsaliert und offenbar sogar das in Mesopotamien ganz unübliche Ius primae noctis, das Recht der ersten Nacht mit der Braut, einfordert. Die Frauen rufen die Muttergöttin mit Namen Aruru um Hilfe an und diese erschafft den wilden, tiergleichen und unzivilisierten Helden Enkidu als Widerpart des Gilgamesch.
Aruru wusch sich die Hände, Lehm kniff sie ab, warf ihn in die Steppe. In der Steppe erschuf sie Enkidu, den Helden, einen Spross der Stille, Kraftpaket des Gottes Ninurta. Dicht behaart war sein ganzer Leib, angetan mit Haupthaar war er wie eine Frau. Seine Haarlocken sprossen wie Getreide, er kannte nicht Menschen noch Land. Mit einem Gewand wie Tieres haben war er bekleidet, mit den Gazellen fraß er Gras, mit den Herdentieren versorgte er sich an der Tränke, mit den wilden Tieren tat er sich am Wasser gütlich.
Enkidu wird von der Muttergöttin aus Lehm erschaffen. Lehm ist auch der Grundstoff für die Erschaffung des Menschen, die wir in der vierten Folge unseres Podcasts behandelt haben. Enkidu ist ein Geschöpf der Steppe, einem Ort, der in der mesopotamischen Weltsicht der Stadt und dem Kulturland diametral entgegensteht. Die Bezeichnung der Steppe als stiller Ort steht der Stadt als Ort des Lärms gegenüber. Die Stille ist für Ritualhandlungen, wie sie die Erschaffung des Enkidu darstellt, notwendig, um Kontamination durch unerwünschte Geräusche zu unterbinden. Enkidu ist stark, so wie der Kriegs- und Jagdgott Ninurta. Und sein Aussehen und Verhalten sind tiergleich.
Ein Jäger beschwert sich bei Gilgamesch über Enkidus Gebaren, weil dieser seine Fallen zerstöre. Gilgamesch befiehlt einer Dirne, sich an ihn heranzumachen. Tagelang wartet sie an der Tränke, bis Enkidu endlich erscheint und gibt sich ihm hin.
Die Dirne machte ihren Busen frei. Sie tat ihren Schoß auf und er nahm ihre Üppigkeit. Sie fürchtete sich nicht, nahm seinen Atemstoß hin. Sie breitete ihr Gewand aus und er wohnte ihr bei. Sie bereitete ihm, dem Wildmenschen, das Werk des Weibes. Seine Lust stöhnte über ihr. 6 Tage und 7 Nächte war Enkidu auf und beschlief die Dirne, bis es satt davon war, sie zu genießen. Er wandte sich wieder den Wildtieren zu. Als sie ihn erblickten, liefen die Gazellen davon. Das Steppengetier wich von seinem Leibe. Fremd geworden war Enkidu mit seinem reinen Leib. Er blieb stehen, als seine Herde davonlief. Geschwächt war Enkidu, nicht wie früher war sein Lauf. Doch er hatte nun Verstand, wurde klug.
Die List gelingt. Enkidu wird durch den Umgang mit der Dirne den Tieren entfremdet, er verliert seine wilde Kraft und gewinnt dafür menschlichen Verstand. Die Dirne überredet ihn, nach Uruk zu gehen und Gilgamesch herauszufordern. Doch zuvor muss Enkidus Zivilisierung vollendet werden. Wir befinden uns nun bereits in Tafel 2, die in der jungen Version hier schlecht erhalten ist, aber durch die altbabylonische Version ergänzt werden kann.
Brot legten sie ihm vor. Er blinzelte, um es anzuschauen und zu beäugen. Enkidu wusste nicht, wie man Brot isst. Bier zu trinken hatte man ihm nicht beigebracht. Die Dirne hob an und sprach zu Enkidu:
Iss das Brot, Enkidu. Es gehört zum Leben. Trink das Bier, das dem Land bestimmt ist.
Enkidu aß das Brot, bis er satt war. Er trank das Bier 7 Krüge. Da löste sich sein Gemüt, sodass er ein Jubellied anstimmte. Sein Herz frohlockte und sein Gesicht begann zu strahlen. Ein Barbier behandelte seinen behaarten Körper. Er salbte sich mit Öl und wurde zu einem Menschen. Er zog ein Gewand an und wurde wie die Krieger.
Durch Speise und Trank, Rasur, Salbung und Bekleidung wird Enkidu zivilisiert. Brot und Bier sind Grundnahrungsmittel im alten Mesopotamien.
Enkidu geht nach Uruk und fordert Gilgamesch zum Kampf heraus. Doch die beiden sind einander ebenbürtig, brechen den Kampf ab und schließen Freundschaft. Gilgamesch macht Enkidu den Vorschlag, dass die beiden Recken gemeinsam eine Heldentat vollbringen. Zum Zedernwald ziehen und das Monster Humbaba, das diesen bewacht, töten. Das Motiv für diese Tat ist zugleich das Grundmotiv des ganzen Epos. Da der Tod unausweichlich ist, sucht Gilgamesch sein Nachleben wenigstens durch Ruhm zu sichern, wie es in der altbabylonischen Version Tafel 3 heißt.
Der Menschheit Tage sind gezählt. Was immer sie tut, ist Wind. Selbst wenn ich falle, werde ich mir einen Namen gemacht haben. Gilgamesch, so wird man sagen, hat mit dem gewaltigen Humbaba eine Schlacht gefochten.
Die gesamte Tafel 3 handelt von den Vorbereitungen für den Zug in den Zedernwald. Dieser wird im fernen Westen, dem Libanon, lokalisiert, von wo die mesopotamischen Könige seit alters her Zedern und andere Gehölze nach Mesopotamien importierten. In Tafel 4 wird dann die lange Reise ausführlich geschildert. Erst in Tafel 5 treffen Gilgamesch und Enkidu schließlich auf Humbaba. Vor dem Kampf kommt es zu einem Wortgefecht der Kontrahenten.
Humbaba öffnete seinen Mund und sagte zu Gilgamesch: Beraten möge sich der Dummkopf Gilgamesch und der Idiot. Warum bist du zu mir gekommen? Komm, Enkidu, du Fischsohn, der seinen Vater nicht kannte, Junges einer Schildkröte, das nicht die Milch seiner Mutter gesaugt hat. In deiner Kleinheit schaue ich dich an, aber ich mach mich nicht an dich ran. Zerschmettern werde ich dich und mich in meinem Bauch an dir sättigen. Warum hast du böswillig den Gilgamesch zu mir gelangen lassen und stelltest dich hin wie ein fremder Feind? Ich will dem Gilgamesch Kehle und Nacken abschneiden, sein Fleisch will ich den Grillenvögeln, den räuberischen Adlern und Geiern zu fressen geben.
Humbaba beschimpft Gilgamesch und Enkidu als Idioten und tituliert Enkidu, das elternlose Wesen, als Fisch und Schildkröte, die nie Muttermilch getrunken haben. Der Kampf entbrennt.
Unter dem Tritt ihrer Füße spaltete sich die Erde. Durch ihr Herumwirbeln wurde Sirara und Libanon zerbrochen. Die weißen Wolken wurden schwarz, wobei der Tod wie Nebel auf sie regnete. Shammah spot gegen Humbaba mächtige Stürme auf. Südwind, Nordwind, Ostwind, Westwind, Windhauch, Wind, Orkan, Sturm, Taifun, Höllenwind, Eissturm, Hurrikan, Wirbelwind. 13 Winde erhoben sich und die Sicht des Humbaba verdunkelte sich, sodass er weder vorwärts stoßen noch sich rückwärts wälzen konnte. Und die Waffen des Gilgamesch überwältigten den Humbaba.
Durch den Kampf im Zedernwald werden Libanon und Sirara, der Anti-Libanon, gespalten. Eine Ätiologie, das heißt Ursachenlehre, für die Geografie dieser Region. Humbaba wird von den Helden überwältigt und getötet. Sie fällen eine Zeder und fertigen aus ihr eine Tür für den Enlil-Tempel in der sumerischen Stadt Nippur an.
Zurück in Uruk entbrennt Ishtar, die in Uruk heimische Göttin der Liebe und Sexualität, für den strahlenden Helden Gilgamesch und will ihn zu ihrem Liebhaber machen.
Komm, Gilgamesch, sei du der Bräutigam. Schenke mir doch deine Früchte. Du seist mein Mann und ich deine Frau.
Früchte ist eine Metapher für Sexualität. Doch Gilgamesch lehnt das Liebesangebot der Göttin ab, weil sie ihre bisherigen Liebhaber hinterher stets vernichtet habe. Ein ausgedehnter Passus mit zahlreichen, noch nicht überall verständlichen mythologischen Anspielungen. Dieser Passus enthält auch eine Reihe von Beschimpfungen, die aufgrund ihrer langen Reihe von kreativen, in der babylonisch-assyrischen Literatur bislang unbekannten Metaphern zitiert seien.
Du bist eine Schwingtür, die Sturm und Wind nicht abhält, ein Palast, der die eigenen Krieger blendet, ein Elefant, der seine Decke zertrampelt, Pech, das seinen Träger beschmiert, ein Wasserschlauch, der seinen Träger durchnässt, ein Kalkstein, der die Steinmauer sprengt, ein Rambock, der die Mauer gegen das Feindland zerstört, ein Schuh, der seine Besitzer zwickt.
Alle diese Metaphern bezeichnen Gegenstände, eine Institution und ein Tier, die ihre Funktion nicht erfüllen oder ihnen Nützliches zerstören. Ebenso handelt Ishtar, die nach Befriedigung ihrer Wünsche ihre Liebhaber vernichtet, statt ihnen die Treue zu halten. Ishtar erzürnt, beschwert sich bei ihrem Vater, dem Himmelsgott Anu, und erbittet von ihm den Himmelstier, um Gilgamesch zu bestrafen. Nach einigen Zögern erfüllt Anu ihre Bitte. Der Himmelstier wird auf Gilgamesch und Enkidu losgelassen, doch in einem furchtbaren Kampf, dem zahlreiche Krieger Uruks zum Opfer fallen, töten die Helden auch dieses Ungeheuer. Enkidu tut sich dabei mit einem besonderen Frevel hervor. Er reißt dem Himmelstier eine Keule aus, schleudert sie vor Ishtar hin und droht ihr, sie wie den Stier zu behandeln.
Als nun Enkidu dies Geschrei der Ishtar hörte, riss er dem Himmelstier eine Schulter heraus und warf sie vor sie hin. Auch dich, wenn ich dich erwische, würde ich wie diesen behandeln. Sein Gedärm hängte ich an deinen Armen.
Damit haben die Helden jedoch das Maß überschritten. Der Wendepunkt ist in der Mitte des Epos erreicht und Unheil bricht herein. Als Strafe für die Tötung des Himmelsstieres und Enkidus Frevel beschließen die Götter, Enkidu sterben zu lassen. In Tafel 7 verflucht Enkidu hilflos und auch ungerecht den Jäger und die Dirne, die ihn der Steppe entrissen und in die Zivilisation gebracht haben, in der er nun sterben muss. Doch dann besinnt er sich und segnet vor seinem Tod die Dirne, weil sie ihn zu seinem Freund Gilgamesch gebracht hat. Tafel 8 schildert ausführlich die Bestattung des Enkidu und die Klage Gilgameschs um ihn.
Ich klage über meinen Freund Enkidu, wie ein Klageweib heule ich laut. Streitaxt an meiner Seite, auf die sich mein Arm verließ, Schwert an meinem Gürtel, Schild vor meinem Angesicht, Gewand für mein Fest, Schärpe für mein Wohlbefinden. Ein schlimmer Wind hat sich gegen mich erhoben und sie mir entrissen. O mein Freund, schnellfüßiges Maultier, Wildesel, Gepard der Steppe. O Enkidu, schnellfüßiges Maultier, Wildesel, Gepard der Steppe. Die wir uns zusammentaten, hinaufzogen ins Gebirge, die wir den Himmelsstier packten und töteten, die wir Humbaba niederstreckten, der im Zedernwald wohnte. Was ist das jetzt für ein Schlaf, der dich ergriff? Bewusstlos bist du geworden, hörst mich nicht mehr. Er aber hob seinen Kopf nicht mehr. Da tastete er nach seinem Herzen, aber es schlug nicht mehr. Da deckte er seinen Freund zu, sein Antlitz wie das einer Braut.
Gilgamesch vergleicht seinen verstorbenen Freund mit Waffen und kostbaren Gewändern, mit starken und schnellen Tieren der Steppe. Den Tod bezeichnet er als Schlaf und bedeckt sein Gesicht, so wie eine Braut verschleiert ist. Ein Hinweis auf eine bereits im alten Orient heimische Heiratssitte und vielleicht auch zugleich ein Hinweis auf eine homoerotische Freundschaft zwischen Gilgamesch und Enkidu. Gilgamesch ist nun von Furcht vor seinem eigenen Tod erfüllt.
Gilgamesch weinte bitterlich um seinen Freund Enkidu und rannte durch die Steppe. Werde nicht auch ich wie Enkidu sterben? Sorge ist in meinen Leib eingezogen. Ich habe mich vor dem Tod gefürchtet und laufe nun durch die Steppe. Zu Utanapishti, dem Sohn des Ubartutu, habe ich mich auf den Weg gemacht und ziehe ich eilends.
Utanapishtim ist der Mann, der die Sintflut überlebt und dadurch Unsterblichkeit erlangt hat. Gilgamesch will zu ihm in der Hoffnung, wie er unsterblich zu werden. Tafel 9 und Tafel 10 schildern die lange Reise Gilgameschs an den Rand der Welt. Eine Schankwirtin weist Gilgamesch den Weg und ein Fährmann namens Ur-Shanabi fährt ihn über die Wasser des Todes zu Utanapishtim. Utanapishtim erzählt dem Gilgamesch in Tafel 11 die Geschichte von der Sintflut und wie er sie in der Arche überlebt hat, worauf die Götter beschlossen, ihm die Unsterblichkeit zu verleihen. Utanapishtim schließt seinen Bericht mit einer rhetorischen Frage.
Doch jetzt, wer wird für dich die Götter versammeln, sodass du das Leben, das du suchst, findest?
Die Antwort lautet natürlich niemand. Um Gilgamesch sein Unvermögen, das ewige Leben zu erlangen, vor Augen zu führen, bietet ihm Utanapishti eine Schlafprobe an. Soll er erstmal beweisen, dass er den kleinen Bruder des Todes, den Schlaf, überwinden kann.
Auf, möchtest du 6 Tage und 7 Nächte nicht schlafen? Kaum saß Gilgamesch zwischen seinen Schenkeln, wehte über ihn unablässig der Schlaf wie Nebel. Utanapishti sprach zu seiner Gattin: Sieh den Mann, der das Leben verlangte. Schlaf weht über ihm wie Nebel. Seine Gattin sprach zu Utanapishti, dem Fernen:
Berühre ihn, damit der Mann aufwacht.
Utanapishti sprach zu seiner Gattin: Die Menschheit ist betrügerisch. Er wird dich betrügen. Komm, backe Brot für ihn und lege sie jeweils an sein Haupt. Und die Tage, die er geschlafen hat, ritze in die Wand ein.
Utanapishtis Gattin tut, wie ihr geheißen. Jeden Tag legt sie ein Brot zu Häupten des Schlafenden. Je älter das Brot, umso vergammelter ist es. Am 7. Tag wacht Gilgamesch auf.
Gilgamesch sprach zu Utanapishti, dem Fernen: Kaum ergoss sich der Schlaf über mich, hast du mich schnell angefasst und mich geweckt. Utanapishti sprach zu Gilgamesch: Komm, Gilgamesch, und zähle die Brote, und die Tage, die du geschlafen hast, mögest du erkennen.
Als Gilgamesch die Brote sieht, erkennt er, dass er die Probe nicht bestanden hat, und seine Todesfurcht bricht sich wieder Bahn.
Was soll ich tun, Utanapishti? Wohin soll ich gehen? Der Raffa hat mein Fleisch gepackt. In meinem Schlafzimmer sitzt der Tod. Und wohin ich mein Gesicht wende, da ist er schon, der Tod.
Utanapishti weist den Fährmann, der Gilgamesch über die Wasser des Todes zu ihm gefahren hatte, an, Gilgamesch wieder zurückzubringen. Doch die Frau des Utanapishti fasst Mitleid mit ihm und sagt ihrem Mann, er könne den Gilgamesch nach seiner langen, mühevollen Reise doch nicht ohne ein Geschenk zurückschicken. Darauf verrät Utanapishti dem Gilgamesch das Geheimnis des Lebenskrauts, das ewige Jugend und dadurch auch eine Art der Unsterblichkeit schenkt. Begeistert erzählt Gilgamesch dem Fährmann davon.
Fährmann, dieses Kraut ist das Kraut des Herzschlags, durch welches ein Mann sein Leben erlangt. Ich will es nach Uruk, der Schafhürde, bringen. Ich will es einem alten Mann zu essen geben und das Kraut erproben. Der Name des Krautes, der alte Mensch, ist jung geworden.
Gilgamesch besorgt sich das Kraut. Auf der Heimreise macht er an einem Brunnen Rast und nimmt ein Bad. Indessen stiehlt eine Schlange das Kraut, frisst es und wirft ihre alte Haut ab. Eine Erklärung für das Häuten von Schlangen.
Gilgamesch vertut damit seine letzte Chance, auf körperliche Weise unsterblich zu werden. Die 11. Tafel endet mit der Rückkehr nach Uruk und wiederholt die Zeilen aus dem Prolog, mit denen uns die Stadt Uruk und ihre gewaltige Mauer, das bleibende Monument des Gilgamesch, vor Augen gehalten wird.
Gilgamesch sprach zum Fährmann Ur-Shanabi: Steig hinauf, Ur-Shanabi, auf die Mauer von Uruk und geh herum. Prüfe das Fundament, inspiziere das Ziegelwerk, ob nicht sein Ziegelwerk aus Backstein ist, ob den Grund nicht legten die 7 Weisen. Eine Quadratmeile ist Wohnstadt, eine Quadratmeile sind Palmgärten. Eine Quadratmeile erstreckt sich die Lehmgrube, eine halbe Quadratmeile bedeckt der Tempel der Ishtar. 3,5 Quadratmeilen ist die Ausdehnung von Uruk.
Die 12. und letzte Tafel ist lediglich ein Zusatz, der auf ein älteres sumerisches Epos zurückgeht. In ihr wird das Thema des Todes weitergeführt und das Schicksal der Toten in der Unterwelt geschildert. Der Kreis der Erzählung von Gilgamesch, dem tyrannischen und zugleich von Todesfurcht erfüllten König von Uruk, seine Freundschaft mit Enkidu, des Zugs beider Helden zum Zedernwald, der Ablehnung von Ishtars Liebesofferte, der Tötung des Himmelsstieres, des Todes Enkidus, der langen Reise des Gilgamesch an das Ende der Welt zu Utanapishti, der Sintfluterzählung und schließlich der Schlafprobe und des Lebenskrautes schließt sich mit der 11. Tafel. Die Erzählung konfrontiert uns mit der tiefen Lebensweisheit, dass menschliches Leben zwar körperlich endlich ist, aber durch eigene Werke dennoch unsterblich gemacht werden kann.
Das war die 7. Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon über das Gilgamesch-Epos. In der nächsten Folge sprechen wir über Magie und Zauberei im alten Orient.